Hallo, ich möchte gern begrüßen den Dr. Christoph Zimmermann und er möchte gern, hoffentlich nicht sinnfrei, uns präsentieren, wie man Open Source Projekte auf aktuelle Großrechnermodelle portieren könnte.
Okay, ja, vielen Dank fürs Kommen. Legen wir auch mal los. Ich hoffe, es klappt jetzt mit dem Video, mit dem Videoclip. Ist das laut genug? Kleiner Clip zur Einstimmung. Der Furt ist meinem Sohn gewidmet, der leider heute hier nicht dabei sein kann. Okay, ganz kurzer Überblick: Grundlagen IBMZ. Es gab eben schon einen Vortrag zum Thema. Ich habe ein paar gesehen, die drüben eben schon waren. Einfach nochmal ein Recap, vielleicht noch ein bisschen ergänzen noch zu dem, was Benjamin eben erzählt hat. Dann, ich werde ein bisschen was über Redis erzählen, das ist eine In-Memory-Datenbank. Daher auch der Joke, den wir gerade hatten, von wegen sinnbefreiter Vortrag. weil es gab gestern die Wortmeldung, wie man denn irgendwie eine In-Memory-Datenbank auf allen Großrechnern portieren könnte. Das wäre doch relativ sinnbefreit, das Thema. Ich glaube, wir liegen jetzt bei 7-mal erwähnen. Ne? Marco, hast du mitgezählt? Okay. Es gibt natürlich auch eine Demo, weil ein Vortrag ohne Demo ist irgendwie doof. Und dann gibt es noch einen Überblick über, ja, sagen wir mal ganz einfach Performance-Messungen in diesem Umfeld, wo ich ganz einfach mal Redis auf dem Mainframe portiert habe und einfach mal so ein bisschen vermessen habe. Okay, bevor es losgeht, einfach mal kurz ein paar Worte über mich selbst. Ein paar kennen mich schon, ein paar kennen mich wahrscheinlich auch nicht. Ich habe im Bereich Betriebssysteme promoviert, also ganz entfernt ist das Thema nicht unbedingt. Ich benutze Linux seit, ja, gut 20 Jahren, 23 Jahren. Ich habe im Rahmen der Dissertation damit angefangen, wo wir damals ein Betriebssystem suchten, um den experimentellen Mikrokernel, den wir damals bauten, im Rahmen der Promotionsgruppe zu entwickeln und zu testen. Ich selbst bin in Frankfurt bei Analog, mache da so Kaffee und den Technical Support und so. Ganz wichtig für diejenigen, die in Frankfurt sind, es gibt dieses Jahr auch wieder einen Commercial Break, es gibt dieses Jahr auch wieder einen Maustüröffnertag, wo wir Eltern mit Kindern einladen am 3. Oktober und unsere Türen aufmachen. Das heißt, wenn ihr in Frankfurt wohnt oder Umgebung und Kinder habt, die Lokation sollte innerhalb der nächsten 2 Wochen auf der WDR-Türöffnerseite erscheinen. Kommt vorbei, bringt die Kinder mit, meldet euch an, bitte ganz wichtig, ohne Anmeldung keine Registrierung. Ja, und die Idee ist ganz einfach, Kindern, aber auch Eltern Open Source nahezubringen. Das ist so die Idee hinter diesem Maustüröffnertag. Wir machen es dieses Jahr zum 5. Mal und es werden immer mehr Anmeldungen. So Commercial Break Ends. Ich bin ebenfalls Arch Package Maintainer und Hobbys beinhalten sowas wie Software Development Lifecycle, IT-Sicherheit und andere Formen schwarzer Kunst, insbesondere sowas wie Social Engineering, also angewandte kognitive und andere Psychologie. Und wenn ich dann noch Zeit habe, bin ich tatsächlich als Community-Leser für im Dachumfeld unterwegs und auch als Architekt für eine Firma namens Redis Labs. Redis, werde ich gleich noch ein bisschen mehr zu sagen. Redis natürlich, Redis Labs, Home of Redis. Okay, fangen wir doch einfach mal damit an. Wir hatten eben schon ganz kurz einen Überblick, aber wo kommen diese Großrechner eigentlich her? Das Ganze fing, Benjamin meinte, er wäre zu jung für diejenigen, die eben beim Vortrag waren. Benjamin meinte, er wäre zu jung für einige Themen, er könnte einige Fragen nicht beantworten, aber in der Tat, den ersten Großrechner gab es bereits, bevor ich auf die Welt gekommen bin. Die 360 war damals ein System mit 24-Bit-Adressraum, daher auch diese technische Beschränkung, konnte noch keinen Virtual Memory. Und das war typischerweise, ihr kennt alle diese Bilder, Leute in weißen Kitteln, Vorkonsolen, Lochkarten. Das war eine 360. Räume voll mit Rechnern, wirklich vom Feinsten und natürlich schweineteuer, klar, logisch. 1970 kam dann die 370 hinterher. Das war so die Grundlage für, ich sag mal, das, was Sie heute unter einem Mainframe kennen. Konnte meines Wissens schon 32-Bit auf jeden Fall ansetzen. 1971 kam dann eine Revolution, nämlich Lochkarten wurden komplementiert durch etwas namens TSO, Time Sharing Option. Das heißt, man musste keine Lochkarten mit irgendwelche Leser reinstopfen, sondern man konnte mittlerweile sich mit Terminals mit dem Rechner unterhalten. Für den Großrechner war das weiterhin so eine Art, ich sag mal, Lochkarte, die da elektronisch reinkam. Aber für den Benutzer war es tatsächlich, wie man es heute auch kennt, Tastatur und Bildschirm. Daher kommen dann auch so Anachronismen, die sich bis heute gehalten haben, sowas wie JCL, Job Control Language, wo man ganz einfach sagt, pass mal auf, hier ist eine Beschreibung quasi einer Lochkarte mit den Steps, die du durchführen sollst, im Rahmen des Batchlaufes. Daher kommt das ursprünglich. 1972 dann die nächste Revolution, der erste Hypervisor der Geschichte, in der Geschichte der Informatik, nämlich VM. Die Idee war damals, die Dinger waren schweineteuer und konnten damals typischerweise nur ein Betriebssystem fahren. Das heißt, man hat sich dann hingesetzt und einen sogenannten Typ 1 Hypervisor geschrieben, nämlich VM. VM war dann in der Lage, mehrere Betriebssysteme zu booten. Sowas wie die Vorläufer von MVS, sowas wie DOS 16, VSE gab es damals nicht, aber es gab Vorläufer davon. Das heißt, man war dann in der Lage, mehrere Betriebssysteme gleichzeitig auf diesen schweineteuren Maschinen zu fahren. 1974 dann die nächste Revolution. Ihr seht schon, diese Großrechnergeschichte ist voll von Revolutionen. Ganz wichtig. Deswegen auch am Anfang der Videoclip. Scherz beiseite. Einige bahnbrechende Geschichten, sowas wie virtueller Speicher, stammen tatsächlich von den Großrechnern. MVS steht für Multiple Virtual Storage. Das heißt, das erste Betriebssystem in dem Umfeld, was virtuellen Speicher zur Verfügung stellen konnte. Das heißt, man konnte mit Adressräumen programmieren, die deutlich jenseits dieser 32-Bit lagen. Das war so der Durchbruch, was so Geschichten angeht, wir bauen große monolithische Systeme, die sowas wie Hauptbücher in Banken verarbeiten können, die sowas wie Versicherungen stemmen können und so weiter und so fort. Das hat damit angefangen. Dann im gleichen Jahr ISPF, Interactive System Productivity Facility. Im Prinzip so eine Art Windows-System auf Terminal-Basis. Was hat das denn gemacht? Es war eine relativ mächtige Bibliothek, also ist es immer noch, es war eine relativ mächtige Bibliothek, eigentlich gedacht für Applikationen, um sowas wie virtuelle Fenster auf ASCII oder damals auf EBCDIC-Terminals zu emulieren. Und viele kennen es, die schon mal mit dem Mainframe gearbeitet haben, wahrscheinlich vom Editor. Da stammt er her, der ISPF-Editor. Den nämlich viele Leute als ersten Berührungspunkt haben. Also ich habe angefangen mit der Mainframe-Programmierung, das war Mitte der 80er Jahre. 370 Assembler war so mit einer der ersten Programmiersprachen, die ich gelernt habe. Und mein erster Berührungspunkt war tatsächlich TSO und ISPF, was damals in dem RZ, wo ich damals gearbeitet habe, lief. Das waren so die Anfänge. Ich möchte jetzt gar nicht durch die Sachen komplett durchgehen, vielleicht einfach noch ein paar andere Highlights. Es gab so die ersten Versuche 1990 in Richtung Unix auf dem Mainframe. Die IBM hat sich tatsächlich mal hingesetzt und hat angefangen, AX zu portieren, hat es auch fertig geschafft. Aber das war nie so der richtig kommerzielle Durchbruch. Die Leute kannten zu dem Zeitpunkt schon sowas wie M4S, die meisten Applikationen liefen auf M4S. Und man hat einfach mal geguckt, ist da ein Markt dafür da? Und man hat es dann relativ schnell wieder ad acta gelegt, weil man festgestellt hat, so Geschichten wie 6150, also RTPC, aber auch die traditionellen P-Series, die damals IBM am Start hatte, gingen wesentlich besser als AX auf Mainframe-Basis. Marco runzelt schon die Stirn. Ja, es gibt noch eine Applikation, die tatsächlich auf AX laufen auf Maus, aber im Vergleich zu anderen Unixen auf jeden Fall in diesem Zeitraum ist das eher vernachlässigbar, insbesondere unter vorhandenen ZOS-MVS-Installationsbasis. Dann 1990 die Enterprise System Architecture, wie wir sie eigentlich heute von ZOS kennen, so das waren so die Grundlagen. Direkt gefolgt von einem Usenet-Beitrag eines Finnen, vielleicht mal von gehört, der hatte so eine Idee für so ein Betriebssystem. Er kam mit Minix nicht so ganz zurecht und in der Rechtsgeschichte kann man so auf Wikipedia-Seiten nachlesen. Wenn man sein Smartphone hochfährt, glaube ich, tickt da so ein Kern drin, ihr wisst alle, wovon ich rede. Dann, ich hatte es eben schon kurz erwähnt, 97, es muss 97 gewesen sein. Ich habe es auch nur von Leuten gehört, die ich in Böblingen kannte, beziehungsweise die in dem Umfeld tätig waren. Es fing, glaube ich, mit einem an, Name ist mir nicht bekannt, einer hat sich ganz einfach mal den Kern genommen von diesem finnischen Projekt, was damals zu dem Zeitpunkt nicht nur finnisch war, und hat angefangen, den Kern auf die 93 zu portieren. Er hat dafür, glaube ich, ungefähr ein Jahr auf anderthalb gebraucht. Das Ding war damals primär unterm Radar am Fliegen. Das heißt, es gab kein offizielles Sponsoring, es fing quasi als Hobbyprojekt an. Klar, die Quellen waren öffentlich verfügbar, das heißt, die konnte man runterladen, wie heute auch, ganz klar, alles gut. Und fing halt an, im Prinzip die architekturspezifischen Geschichten dazu zu stricken. Wir haben es eben gehört, das waren primär die Architecture Subdirectory in den Kernquellen, aber auch natürlich die Driver. Ich werde gleich noch ein bisschen was Genaueres zu der Driver-Architektur oder zu der Architektur von der 370 sagen. Dann wird es auch klarer, warum dieses Projekt vielleicht nicht ganz so trivial war im Vergleich zu Geschichten wie MIPS, aber auch sowas wie ARM, die zu ähnlichen Zeitpunkten Einzug in die Kernelquellen gehalten haben. Dann 2000, die ZVM im Prinzip, die Z900, die ZVM, wie wir sie heute kennen. Also das, worauf eigentlich die letzte Generation einer IBM, wie wir sie halt auch mit seiner Z14 heutzutage am Schacht haben, die, glaube ich, 16 oder 17 freigegeben wurde. Also das, ich sag mal so, der moderne Großrechner, wie wir ihn heute kennen. Das ist so, das war der letzte große Generationsschiff, der vor knapp 20 Jahren bei der IBM stattgefunden hat. 2001 dann, ZOS als ich sag mal, Grundlagen, Fortführung von M4S, als Mainline-Betriebssystem für diese Architekturlinie, aber auch sowas wie Unix System Services. Unix System Services, nächster Versuch einer IBM, Unix in dem Umfeld zu etablieren, war aber relativ short-lived, weil zum selben Zeitpunkt eine Entscheidung getroffen wurde, Linux strategisch auf der Plattform zu vermarkten. Ich hatte es eben schon kurz gesagt, ich war 2003, 2002 in Böblingen, ich habe da schon die Riesenflaggen gesehen, schwarz-weiß, ein weißer Pinguin auf schwarzen Flaggen und piratenmäßig aufgezogen. Zu dem Zeitpunkt war der Kern 2 Jahre am Start. IBM fand es damals schon strategisch genug, das als Alternative zu ZOS zu positionieren. Man muss dazu sagen, Linux zu dem Zeitpunkt hatte 7 Jahre auf dem Buckel, ungefähr. Lass es 8 gewesen sein. Es war klar, dass Firmen wie eine SAP, aber auch andere Applikationshäuser, Linux als ernsthafte Alternative zu einem ZOS oder zu einer AS400 AS400, sagt das allen was? Okay, für diejenigen, die sagen. Es gibt klassische Rechnerlinien bei IBM. X-Series, glaube ich, hießen so die Intel-basierten Geschichten. Dann gab es P-Series, das war so Power. Und dann gab es auch sowas wie AS400, dann neuerdings oder danach irgendwann als iSeries vermarktet. Das war so die Klasse zwischen klassischen Mainframes und den kleineren Maschinen, sowas wie P-Series, aber auch X-Series. Das war so der klassische Mid-Range-Rechner, der aber bei der IBM in der Gestalt von der AS/400 auch schon zu dem Zeitpunkt, Marco, 20, 30 Jahre im Buckel hatte. Das war so die Rechnergeneration, die nach der 370, 360 von einer IBM vermarktet wurde. Also kleinere Rechner, die auch billiger waren, aber lange nicht so viel konnten wie halt diese klassischen Großrechner. So quasi. Genau. So, auch einige interessante Geschichten vom Betriebssystem her, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Nur so viel sei gesagt, wie hieß es damals nicht AOS, sondern OS 400, genau, hatte einige Aspekte, die sowas wie objektorientierte Datenbanken, die für ihre Zeit relativ innovativ waren, so zu formulieren. Aber anderes Thema, okay. Dann 2008, Open Solaris System Z, nicht von einer IBM, das war damals tatsächlich ein Community-Gedanke, mal zu gucken, ob das geht, aber ist, glaube ich, auch nicht mehr gepflegt. Mir ist nicht klar, ob Illumus da noch Arbeit reinsteckt als Projekt, ich weiß es nicht. Wie gesagt, dann die letzte Generation, die ZR1, an der Z14, wurde Anfang letzten Jahres freigegeben. Das sind so die, dieses Bildchen ist ein sogenannter Rockhopper und ich glaube, das ist sogar eine ZR1 oder ein kleines Modell davon, der kleine Bruder davon. Das ist so, ich sag mal, so ein Teil, was man sich auch mal ins Wohnzimmer hinstellen kann, kostet auch nur, glaube ich, knapp 1 Million, also ist nicht so teuer. Wie man tatsächlich Großrechner zu Hause emulieren kann, kommt noch. Aber machen wir erstmal weiter und gucken mal an, wie das Ding tatsächlich aufgebaut ist. Wir haben einen Process Resource Service Manager, der im Prinzip so direkt auf der nackten Hardware läuft. Ganz wichtig, man kann Großrechner von IBM, und darauf beschränke ich mich jetzt eigentlich, was Amda machen, was Fujitsu machen, entzieht sich meine Kenntnis. Dieser Vorteil ist wirklich über IBM-Hardware. Man kann Großrechner heutzutage nur noch virtualisiert von einer IBM kaufen oder leasen. Das heißt, Bare Metal, sowas wie im Intel-Umfeld, ist nicht möglich. Wenn man das Ding hochfährt, man macht einen sogenannten IPL, Initial Program Load, die Hardware installiert sich, lädt den Mikrocode, ach, bevor ich es vergesse, 370, typischer CISC-Instruktionssatz, also relativ mächtig, relativ komplex, wie man, ich sag mal, im Gegensatz zu ARM und Freunden, die Instruktionssätze, wie man sie von Intel, aber auch von Motorola oder von Zilog kennt. Das heißt, relativ mächtige Instruktionen, zig Adressmodi und so weiter und so fort. Irgendwann hat IBM mal angefangen, sowas wie Power zu definieren, diese Power-PC-Architektur. Die 370 war schon immer so ausgelegt und alle Nachfolger entsprechend ähnlich. Wir haben, ich sag mal, CPUs und dann passiert während dieses IPLs, während diesen Initial Program Loads, eine ganze Menge. Unter anderem wurde damals so eine Art Mikrocode von Karten, von Bändern gelesen, was dann irgendwann durch Firmware ersetzt wurde. Und irgendwann hat halt IBM angefangen, eigentlich diese CISC-Architektur durch eine RISC-Architektur zu ersetzen. Nach oben hin sieht es aber immer gleich aus, weil der Mikrocode im Prinzip das Ganze emuliert. Merkt man relativ deutlich an den Innovationszyklen aller IBM seit ungefähr Mitte der 80er Jahre. Also die erste Rechnerlinie, in der tatsächlich Power-PC-Architektur verbaut wurde, war nicht P-Series, sondern tatsächlich Z-Series. P-Series kam später auf den Markt, aber die Innovationszyklen flossen, oder die Innovationskraft, das Innovationskapital, floss eigentlich immer in den Mainframe. Interessanterweise ist, wenn man sich mal die Geschäftszahlen anguckt, immer auch noch die Mainframe-Sparte. Marco meinte gestern, aufgrund des Preises, hat natürlich nicht ganz Unrecht, die meisten Margen abwirft im Hardware-Umfeld bei einer IBM. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wie gesagt, heutzutage ist das eine relativ moderne Technologie, die halt aber immer noch mit den Altlasten, 24-Bit, 31-Bit zurechtkommen muss. Und genau da kommt dieser Mikrocode zum Schwingen. Dann kommt aber auch relativ schnell sowas wie ZVM, also im Prinzip ein Typ 1 Hypervisor, auf dem man dann andere Hypervisoren entweder aufsetzen kann, also man kann ZVM nesten, das geht durchaus, oder auch, wie wir haben es eben gehört, oder auch KVM drauf laufen lassen kann. Und auf Und basierend auf diesem Hypervisor kann man dann andere Betriebssysteme laufen lassen, wo sowas wie klassisch ZOS, sowas wie Linux One, da werde ich gleich mal genauer drauf eingehen, aber auch nur sowas wie Legacy-Betriebssysteme, sowas wie VSE und so weiter und so fort. Wer die notwendige Kohle hat, wer das notwendige Kapital hat, kann natürlich auch Cluster sich bilden. Ein Sysplex ist ein System-Komplex und genau das heißt, ich schalte mehrere Mainframes-Hosts miteinander zusammen. Das ist so die Idee, die hinter massiv parallelen IBM-Systemen steht. Ist eine teure Angelegenheit. Ganz wichtig, hier steht ELPA-Verwaltung. Man kann, oder man macht das auch im Allgemeinen, einen Großrechner in mehrere sogenannte Logical Partitions aufteilen, auf denen dann unterschiedliche Betriebssysteme laufen kann. Das ist so die Idee, die hinter dieser Virtualisierung steht. Wenn ihr im Mainframe-Umfeld unterwegs seid, dieser ELPA-Begriff wird euch häufig über den Weg laufen. Meistens heutzutage ZOS oder Linux und dann halt die entsprechenden Applikationen obendrauf. Dann wird es richtig interessant. Wenn man von IBM Hardware im Z-Series oder IBM Z-Umfeld mietet oder kauft, dann kauft man im Prinzip oder mietet man CPUs. Diese CPUs basieren alle auf demselben Power-PC-Technologie-Umfeld. Die können aber unterschiedlich viel. Es gibt sogenannte General-Purpose-CPUs, die sind am teuersten. Das sind diese CPUs, die können alles. Dann gibt es spezialisierte Prozessoren, zu denen beispielsweise auch diese Kanalprozessoren gehören, die gesamte I.O. machen. Die fallen in diesen Bereich SAP, System Assistance Processors. Daneben gibt es noch ZIIPs, also Z-Series Integrated Information Processors, die applikationsspezifische Workloads abfackeln können. Sowas wie DB2, IPsec und so weiter und so fort. Dann gibt es noch sowas wie ZAPs. Die können sowas wie JVM-Code ausführen. Und ganz wichtig, es gibt sowas wie Integrated Facility für Linux-Prozessoren. Das sind momentan meines Erachtens im Applikationsumfeld, wenn ich mich nicht täusche, die billigsten. Weil IBM erkannt hat, Linux auf Mainframes ist eigentlich eine coole Nummer. Und deswegen diskontiert IBM diese IFLs am meisten. Also sowas wie SAPs braucht man sowieso, weil ohne die halt I.O. schwierig. Das ist so die Idee dahinter, weil man hat natürlich auch erkannt, dass Google, dieser Buchladen und da diese Firma, die da am Anfang diese PCs am Start hatte, mit diesem komischen Fensterbetriebssystem auch nicht schlafen. Seltsamerweise. Okay, Redis. Oder gibt es hier soweit Fragen? Also ganz wichtig, wenn ich Akronyme verwende, die nicht Sinn machen, einfach kurz die Hand heben. Ich kann nicht voraussetzen, dass jeder alles weiß in diesem Mainframe-Umfeld, deswegen einfach kurz Handzeichen. Und dann würde ich aber vorschlagen, die, ich sag mal, allgemeineren Fragen vielleicht am Schluss zu machen, dann können wir auch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Okay. Es winken T-Shirts. Derjenige bekommt ein T-Shirt, der mir sagen kann, wofür Redis steht. Fangen wir damit mal an. Ich habe Large, Extra Large und Medium. Wofür steht Redis? Keine T-Shirts. Okay. Remote Dictionary Server. Vor ungefähr gut 10 Jahren kam ein gewisser Salvatore Sanfilippo auf die Idee, er bräuchte mal eine performante Datenbank für ein Web-Reporting-Projekt. Er guckte sich Postgres an, er guckte sich MySQL an und er guckte sich ein paar andere Sachen an, aber die waren eigentlich schnell genug. Und dann hat er angefangen, so eine Art Memcached-D-Ersatz zu schreiben. Der Rest ist Geschichte? Nein, nicht ganz. Es ist eine In-Memory-Datenbank, die Einzug gefunden hat in so Geschichten wie Virenscanner, Mailsysteme, Scheduler, mittlerweile auch auf GPU-Basis, ist BSD-lizenziert, kann man auf GitHub sich runterladen und wie gesagt, wird sehr häufig als performantes Datenbank-Backends primär im NoSQL-Umfeld eingesetzt. Es ist ähnlich wie Memcached, war es ursprünglich mal ein Key-Value-Store. Auf die weiteren Datentypen, die momentan geschützt werden, gehe ich gleich noch genauer drauf ein. Es gibt natürlich auch einen kommerziellen Arm, da möchte ich jetzt eigentlich gar nichts zu sagen. Das ist Redis Labs, wer da Fragen hat, kann hinterher gerne auf mich zukommen. Aber bereits in der Open-Source-Version sind sowas wie Hochverfügbarkeit, aber auch Clustering mit Bordmitteln bereits möglich. Redis bringt Erweiterbarkeit mit von Hause aus. Man kann auf dem Server sogenannte Module laufen lassen. Das ist nicht so häufig im Datenbankumfeld anzutreffen. Was das ist, das sind in C geschriebene Erweiterungen. Im Gegensatz zu, ich sag mal, SQL werden diese kompiliert und auf den Server geladen und dann ausgeführt. Die Idee ist ganz einfach, Redis an sich bringt schon relativ viel Datentypen mit, aber Applikationen haben vielleicht noch andere Anforderungen, sowas wie Graphen, sowas wie indizierte Texte, sowas wie Bloomfilter, ist ein statistischer Datentyp, aber auch sowas wie vielleicht eine Dokumentdatenbank. Und jeder dieser applikationsspezifischen Datentypen kann durch ein Modul implementiert werden. Diese Module sind ebenfalls Open Source, sind BSD lizenziert. Einige Einschränkungen seit letztem Jahr Common Clause sind vielleicht bekannt, aber der Code ist weiterhin auf GitHub verfügbar. Redis hat dann natürlich auch sowas wie eine Skriptsprache am Start, das ist Lua. Lua sagt jedem was. Okay, brauche ich nicht gerade drauf einzugehen. Ebenfalls noch vielleicht wichtig, es werden leider nur 57 Programmiersprachen unterstützt, aber dafür gibt es für die meisten Programmiersprachen mehr als einen Klienten. Und natürlich, wie gesagt, es gibt sowas wie Redis Labs. Salvatore Sanfilippo sitzt bei uns im Board und ein gerütteltes Maß der Enterprise-Umsätze, die wir machen, fließen auch zurück in die Community. Deswegen, wenn man sich mal die Commits auf GitHub anguckt, da sind nicht nur Commits von Salvatore Sanfilippo, insbesondere was Module angeht, sondern sehr viel von dieser Funktionalität wird auch von Redis Labs Mitarbeitern geschrieben. Ich habe mal letztes Jahr angefangen, die Python-Implementierung, es gibt einen Standard-Client für Python namens Redis Py, mal um Streams zu erweitern. Damit sind wir auch schon bei den Datentypen. Strings, also das sind so die, ich sag mal, die Datentypen, die Redis von Hause aus unterstützt, ohne Module, so im Schnelldurchgang. Strings, damit hat Redis irgendwann mal angefangen, nämlich ein einfacher Key-Value-Store. Man hat einen Schlüssel und man hat einen String. Dann sowas wie Bitmaps oder generell bit-orientierte Datentypen, wo in einem Bitfeld ein Bit gesetzt werden kann, abgefragt werden kann und so weiter und so fort. Danach kamen dann sowas wie Hashes, Listen, aber auch sowas wie Mengen, aber auch sortierte Mengen. Ganz wichtig bei diesen sortierten Mengen ist, dass dieser Score aufgrund dessen die einzelnen Elemente in der Liste sortiert werden, nicht unbedingt nur numerisch sein braucht. Das heißt, man kann es auch mit Buchstaben machen, es wird ein einfaches Compare durchgeführt und damit ist gerade dieser Datentyp relativ mächtig, wenn man sich mal so Geschichten anguckt wie Recommendation Engines, Leaderboards, wo eigentlich immer sowas wie Scores mitgeführt werden müssen. Ganz wichtig, alle Datentypen werden von Hause aus durch die Klienten entsprechend in den jeweiligen Programmiersprachen unterstützt. Meistens findet ein Mapping auf die jeweiligen Datentypen in den Programmiersprachen statt. Wenn das nicht der Fall ist, typisches Beispiel Streams, da gibt es entsprechende Klassen, die dann entsprechend dazugefügt werden. Und so Geschichten wie Geospatial Indexes und Hyperlog-Log, was ebenfalls eine probabilistische Datenstruktur ist, möchte ich jetzt gar nicht näher darauf eingehen, werden ebenfalls unterstützt. Streams ist vergleichbar in der Funktionalität sowas wie Kafka, aber in Memory. Das heißt, eine Logstruktur, die sehr performant ist und sowas wie Applikationsskalierung bereits ab Serverbasis unterstützt. Sowas wie Application Groups, wie wir sie vielleicht auch von Kafka her kennen, sind mit Streams bei Redis ebenfalls möglich. Okay, jetzt kommen wir auch schon zum Demo-Teil. Ich hoffe, die Demo-Götter sind mir jetzt gnädig. Und was ich jetzt mal vorführen möchte, ist, ich portiere jetzt einfach mal Redis auf den Mainframe. Ist nicht so schwierig, weil das ist, ich glaube, ein RHEL. Ja, es ist ein 7.6. Es ist also, bevor jetzt irgendwie Leute meinen, oh, es gefällt, nee, es ist wirklich ein 360. Wie man hier unschwer erkennen kann. 390, sorry. 360, nein, 360 nicht. Das ist wirklich der Mainframe, auf dem ich jetzt quasi eingeloggt bin. Und ich werde mir jetzt einfach mal die Quellen holen. Das ist das Original GitHub-Repo von Redis, von dem Datenbankserver, wird das klonen. Das dauert jetzt ein paar Sekündchen. Geh da rein. Und während das kompiliert, sage ich gleich mal ganz kurz, natürlich ist nicht unbedingt das erste Mal, dass ich sowas mache. Ich habe angefangen mit der Idee, mir das mal auf Mainframe-Basis anzugucken, im November letzten Jahres. Ich brauchte genau, es gibt genau einen Pull-Request für einen kleinen Teil des QR-Codes. Der Rest wurde nicht angefasst. Der ist, und Salvatore hat den Pull-Request irgendwann übernommen. Deswegen, man kann den Quellcode einfach so klonen, kompilieren und gleich wieder laufen. Das zeigt eigentlich, wie, ich sag mal, kompatibel doch diese IBM-Sie-Geschichten sind, was Linux angeht. So, ich lasse jetzt einfach mal den Server laufen. Der läuft jetzt. Und sofern das irgendwie machbar ist. Na? Könnte ich jetzt auch. Also, Memtier ist ebenfalls ein Open Source Benchmark, den wir standardmäßig benutzen, um Redis-Instanzen zu vermessen. Steht auf GitHub, ist in C++ geschrieben. Ich habe den jetzt einfach schon mal vorher kompiliert. Ist aber im Prinzip dasselbe, als wenn ich es jetzt irgendwie hier machen würde. Und wie man halt unschwer erkennen kann, da fehlt natürlich ein Bindestrich. Wir lassen immer 60 Sekunden laufen und er, also das ist kein Unterschied. Die Threads werden gelauncht. Also wie funktioniert das Ganze? Es simuliert mehrere Connections auf mehreren Threads. Standardeinstellung ist Localhost auf 6379, das ist genau der Port, wo jetzt hier Redis draufläuft. Und kann das jeder lesen? Sorry, der Font ist vielleicht ein bisschen klein. Das ist vielleicht genauer. Und das ist jetzt eine 2-Vcore-Maschine. Also das sind 2 virtualisierte S93-Kerne, was man hier auch ganz gut erkennen kann. Und die Maschine ist trotz Benchmark noch nicht mal ausgelastet. Das war so im Schnelldurchgang mal so ein Mainframe-Software-Port. Okay, weiter mit den Folien. Okay, was habe ich gemacht? Ich habe mir mal eine Google-Instanz vorgenommen, habe mir mal die entsprechend analog konfiguriert, nämlich mit zwei Kernen und sowas wie 4 GB Hauptspeicher. Weil genau das ist im Prinzip die 390-Instanz, die ich gerade benutzt habe, um die Codebasis zu kompilieren. Einfach mal so ein paar Zahlen. Das ist eine virtualisierte Xeon mit 2,3 GHz und ca. 4600 Bogomips. Bogomips, der Name hat einen Grund, deswegen, das sind Indikationen, das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, aber einfach mal so ein paar Takeaways hier. Unten auf der Achse die Anzahl der simulierten Connections zu dem Server und dann auf der anderen Achse die Rekordlänge in Bytes, also wie lang halt so ein Datensatz ist, den man halt typischerweise in den Server reinschiebt. Und auf der Z-Achse dann im Prinzip so die Operationen pro Sekunde, die so ein Server dann in der Konfiguration schafft. So. Wir gehen hier von ca. 40.000 aus für diese Hardware. Wie man unschwer erkennen kann, wenn die Datensätze länger werden, wenn die Anzahl der simulierten Connections größer wird, geht das Ganze so ein bisschen in die Knie, wie zu erwarten war. Gucken wir uns mal die Set-Series-Geschichten an. Da sind ein paar Hubel drin. Ich habe es in verschiedenen Konfigurationen probiert. Diese Hubbel scheinen auf, ich vermute mal, Noisy Neighbors zurückzuführen zu sein, weil sie waren nur in Teilen reproduzierbar und es kann sein, dass in der Plattform nicht. Aber egal. Der Main Takeaway ist hier, wir reden von bei gleicher oder bei ähnlicher Hardware-Ausstattung, reden wir hier von doppeltem Durchsatz knapp. Einfach mal so ein Takeaway. Wie gesagt, diese Geschichten sind nicht in Stein gemeißelt, es sind alles virtualisierte Umgebungen. Und wie gesagt, diese Community Edition, die ich hier benutzt habe für die 390, hat garantiert noch andere Geschichten, die nebenher laufen, die ich nicht sehe. Aber wie gesagt, deswegen einfach mal so ein paar Indikationen, über welche Größenordnung, weil darum geht es eigentlich, wie wir hier reden. Man sieht es ja auch in den Bogomips. Und zum Vergleich einfach nochmal ein i7 bei mir zu Hause bei Metal. Das ist ein mobiler i7, der ein Tick schneller ist als dieser virtualisierte Xeon. Selbe Codebasis. Die beiden vorigen Instanzen waren, glaube ich, RHEL 7.6 und ich glaube, das waren Ubuntu 18.10, wenn mich alles täuscht. Also von der Ausstattung mehr als vergleichbar. Okay. Wenn man jetzt, ich sag mal, das vielleicht auch mal zu Hause probieren möchte oder generell Erfahrungen sammeln möchte, welche Optionen gibt es hier so? Man kann natürlich einfach mal die Linux-Kernel-Mailingliste abonnieren. Und einfach mal gucken, wer da so contributed oder welche Problemstellung es da so gibt, was insbesondere 93 im Bereich Treiber, aber auch Architektur angeht. Ist nicht jedermanns Sache, weil Kernentwicklung, haben wir eben gehört, ist vielleicht ein bisschen zu technisch. Wenn man einfach mal spielen möchte, gibt es sowas wie Linux One. Linux One heißt, man braucht eine Mobilnummer, man braucht eine E-Mail-Adresse und man braucht eine URL. Die gute Nachricht ist, die URL steht auf den Folien. Die Mobilnummer und E-Mail-Adresse muss man sich selbst besorgen. Sofern man alles drei hat, kann man sich registrieren und genau dann bekommt man eine virtualisierte 2-Kern-Instanz für einen gewissen Zeitraum gestellt. Mit entweder RHEL oder SUSE. Kann man sich aussuchen. Und genau das ist auch die Umgebung, die ich hier verwendet habe, um halt diesen Vortrag vorzubereiten. Ganz kostet nichts, ist aber halt, wie gesagt, glaube ich, nur 3 Monate oder 2,5 verfügbar. Man kann sich aber neu registrieren, das geht durchaus. Die Plattform scheint hier und da ihre Herausforderungen zu haben. Ich hoffe aber, die waren temporärer Natur. Wenn man jetzt sagt, okay, Virtualisierung ist nicht so ganz meins und ich möchte es auch billiger machen, ich habe kein Mobiltelefon, E-Mail ist nicht so meins, alles gut. Es gibt ein Projekt Herkules. Es gibt ein Occam-Talk zum Projekt Herkules, ihr findet den Link ebenfalls auf den Folien, wo letztes Jahr in Sheffield jemand was erzählt hat, der also auch dieses Projekt nutzt, nicht aktiv contributed, wenn mich alles täuscht. Das ist ein ESA, das ist ein 93 ESA-Emulator, also schon ein bisschen angetakter, aber dieser Emulator hat einen Vorteil, dass er auf PiS läuft. Und was der jetzt gemacht hat, der hat sich ein Cluster aus PiS zusammengestöpselt und hat da im Prinzip ein paar LPOS drauf simuliert. Die Performance ist jetzt nicht so riesig im Vergleich zu der Original-Hardware, aber er konnte JCL fahren, er konnte ZOS fahren, er konnte JCL fahren, er konnte TSO fahren. Das heißt, und natürlich ZOS, sofern man an die Betriebssysteme rankommt, was, glaube ich, unter Lizenzierungsaspekten so ein Thema zu sein scheint. Der ist ja nicht näher darauf eingegangen, aber ich vermute mal, da gibt es Lösungen oder Wege oder so, keine Ahnung. Takeaway ist, man kann es auch mit dieser Minimal, ich meine, so ein Cluster Raspberry Pi, da ist man 100 Euro dabei, das ist kein Riesenvermögen. Man kann es auch zu Hause machen und er hat es mal demonstriert, er hat sich halt via SSH eingeloggt und hat mal so ein bisschen rumgeklimpert. Es sah okay aus. Nächster Punkt ist Share. Share sagt vielleicht einigen Großrechner-Enthusiasten was, nee. Share ist eine Organisation, die gibt es seit 1956 und ist im Prinzip so eine Art SIG, Special Interest Group für Mainframes. Macht letzte Woche ihre Annual Conference in Phoenix, Arizona. Ein paar Leute vom IBM-Team, insbesondere die Performance-Leute, waren da. Mit denen habe ich noch E-Mails getauscht dann in letzte Woche zum Thema Performance-Messung. Ja, und es gibt natürlich die gebrauchten Mainframe-Dealer. Also ähnlich wie Gebrauchtwagen auch. Man kann die Dinger gebraucht kaufen, sind ein bisschen billiger. Also derjenige, der vielleicht noch ein Weihnachtsgeschenk sucht oder so. Also auch hier gibt es Links, die sich auf den Folien befinden. Die sind, also diese Mainframes sind vielleicht ein bisschen teurer als Gebrauchtwagen, können aber mehr. Und damit wäre ich auch schon am Ende meines Vortrages. Und genau das sind die Links. Die Folien, ich glaube, ich hatte es eben schon gesagt im anderen Vortrag, die Folien findet ihr irgendwann auf der Webseite, auf den Chemnitzer Linux-Tagen. Vielleicht ohne den Videoclip, aber dafür mit den Links. So, Fragen und Antworten. Also Fragen und Antworten.
Also, ich habe letztens noch mit Simon Sisk geschrieben und die Frage wäre so, welches Tool, also bietet überhaupt ein Tool an, um die Daten komplett von einem Mainframe zu löschen? Das scheint öfters mal ein Problem zu sein, wenn man jetzt ein Mainframe gebraucht verkaufen will, dass die Daten noch drauf sind und bietet ihr irgendwas an oder welche Methode empfehlen
Sie? Bin ich überfragt, würde ich am besten direkt mit dem Dealer klären. Ich weiß, also IBM bietet die Dinge auch gebraucht an, meines Wissens. Man kann sie auch von IBM kaufen, aber es gibt auch Third-Party-Vendors, sowas wie Samsys. Es hängt wahrscheinlich davon ab, welche Konfiguration die Dinger haben und in welchem Zustand die sind. Ich vermute mal, typisches Beispiel, wenn es Regierungs-Mainframes sind, die verkaufen, dann sind die schon gescrubbt. Bitte? Ja. Ich hatte es jetzt so verstanden, als wenn du im Prinzip so einen gebrauchten Mainframe kaufen möchtest.
Ja, das mache ich ja. Und ja, es gibt immer wieder Probleme, dass man die, also es steht und fällt mit den Daten. Man kann die nicht abholen, weil die Daten halt zu wertvoll sind oder man muss die nach einem gewissen Standard löschen.
Wenn man sie verkaufen möchte?
Genau,
okay,
genau.
Sorry, ich hatte es gerade verstanden. Ich möchte einen Mainframe kaufen, da können wir noch Daten drauf sein. Okay, sorry.
Ja, genau.
Missverständlich. Ja. Da bin ich auch überfragt, weil... das ist zum einen betriebssystemabhängig und zum anderen vermute ich mal, hat es ein bisschen was mit der VM-Konfiguration zu tun. Da würde ich mich an technischen Support von IBM wenden. Es muss möglich sein, weil ein Gerütteltmaß, was ich mitbekommen habe, von alter Regierungshardware geht an diese Händler. Und die werden auch Möglichkeiten haben, das vorher zu löschen, weil ich glaube nicht, dass da ungelöschte Mainframes von der Regierung an diese Händler gehen. Nee. Das kann ich mir vorstellen. Also es muss Mittel und Wege geben. Eventuell kostet das was. IBM könnte mal fragen. Nächste Frage.
Ich wollte nicht nur wissen, gibt es irgendwo eine Quelle, wo man sich auch mal MVS oder ZOS herladen kann?
Die Frage wurde in Sheffield auch gestellt. Die Antwort war ausweichend. Also Scherz beiseite. Das Problem scheint tatsächlich Lizenzierung zu sein. Meines Wissens bekommst du eine MVS oder ZOS-Lizenz, wenn du auch Hardware mietest oder liest. Aber es gibt anscheinend auch halblegale Wege, um an sowas zu kommen. Ja, aber wie gesagt, ich möchte jetzt auch keinen Tipps oder Empfehlungen geben, weil, wie gesagt, das ist bestimmt nicht 100% legal. Okay, nächste Frage.
Also erstmal als Tipp, MVS ist meines Wissens kostenlos, erst ab ZOS wird es lizenzpflichtig, weil MVS kann man sich, glaube ich, legal laden. Okay. Aber wirklich, ab dem Zeitpunkt, wo es ZOS heißt, ist es lizenzpflichtig. Aber zu meiner Frage, ich muss mit ZOS derzeit beruflich arbeiten, jetzt eine... Ja, leider ist so. Mein Problem mit einer Sache ist, ich würde gerne JCL üben und zwar nicht unbedingt auf dem Produktivsystem, weil das ist, glaube ich, ungünstig, wenn ich das Ding zerschieße. Gibt es eine Möglichkeit, JCL auf einem Linux oder sonst irgendwo testweise, gibt es eine Möglichkeit?
Also definitiv für Herkules würde ich mal einen Blick drauf werfen, weil das läuft nicht nur auf Preis, das läuft auch ganz normal in Intel, das läuft auch ganz normal auf Intel und so. Und meines Wissens gibt es JCL, Marco, vielleicht weißt du da irgendwas, auf DOS-Basis, also MS-DOS oder so, Windows, aber auch vielleicht auf Linux. Ich würde ganz einfach mal gucken.
Ich habe es leider nicht gefunden.
Also okay.
Herkules habe ich installiert, das ist dann die einzige Möglichkeit scheinbar.
Okay. Interessant. Weitere Fragen? Vielleicht weiß der junge Mann da was dazu, wo wir ihn schon gerade da sitzen haben. Benjamin, weißt du da irgendwas drüber? JCL-Emulatoren?
Naja, es gibt als im Partnerprogramm gibt's einen Mainframe-Emulator von IBM, ZEDC heißt der, glaube ich. Den kriegt man aber nicht umsonst. Also
okay.
im Zweifelsfall ist der Emulator, der steht, wahrscheinlich der beste. Ich habe auch gleich noch eine Anmerkung, Also eine Sache, die ich nicht so stehen lassen kann, ist das mit dem, dass es Power-PCs sind. Das sind definitiv keine. Das sind alles die CPUs. Die CPUs werden tatsächlich separat manufactured und das sind eigene CPUs. Und auch die ZIPs und SAPs und so, das sind auch alles keine Power-PCs. Das sind auch alles S390Z-Architecture-CPUs. Die werden vom selben Team gemacht, aber es sind nicht die gleichen.
Da habe ich mir vielleicht ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Die Technologiegrundlage, die unter PowerPC liegt, also im Prinzip, also unter diesem PowerPC, weil PowerPC ist ja auch Mikrocode. Die Technologie, die da drunter liegt, ist, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, nicht baugleich, aber relativ ähnlich zu dem, was in ZCL steckt.
Also die werden, ich meine, Ich meine, IBM hat ja nicht wie Intel, also IBM, die Leute, die Hardware designen bei IBM, sind weniger als bei Intel. Und natürlich shared man da gewisses Wissen und gewisse Manufacturing-Sachen werden geshared, aber es ist tatsächlich so, dass das unterschiedliche Designs sind. Also okay. die werden separat designt und entworfen. Das ist schon immer noch so. Ja.
Hatte ich anders verstanden, aber wie gesagt, da bin ich auch vielleicht ein bisschen zu... Nee, um Gottes Willen, alles gut.
Ja, okay.
Okay, andere Fragen, Anmerkungen, Hinweise?
Ich glaube, man kann so weit gehen, das sind verschiedene CPUs, die alle der Power-Spezifikation entsprechen.
Okay.
Die verschiedene Ausbaustufen der Power-Spezifikation implementieren.
Das nicht? Okay, ja, okay. Nein, können wir vielleicht offline klären?
Ja, kann man vielleicht offline machen, okay. Aber es ist wirklich, ja, genau.
Bevor jetzt die Leute hier wegstummen, ist auch doof schon. Weitere Fragen? Also wir haben jetzt noch ungefähr 7 Minuten oder so. Wenn das nicht der Fall ist, ja, dann vielen Dank.
Dankeschön.